B5 aktuell präsentiert.
Den Funkstreifzug jeden Sonntag um 9.15 Uhr.
B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft.
Analysen, Meinungen, Hintergrund. Am Mikrofon Carola Brandt. Der kleine Mitja aus Leipzig wurde wenige Wochen vor seinem 10. Geburtstag missbraucht und erstickt. Der mutmaßliche Täter, gegen den jetzt Anklage wegen Mordes erhoben wurde, ist ein vorbestrafter Kinderschänder. Der gewaltsame Tod des Kindes hat einen bekannten Automatismus in Gang gesetzt. Es wird wieder über schärfere Gesetze für Sexualstraftäter diskutiert. Soll man Triebtäter öffentlich an den Pranger stellen, wie es der sächsische Innenminister Albrecht Buthelow vorschlägt, oder muss die Überwachung von Sexualstraftätern verstärkt und ihre Haftentlassung erschwert werden, der bayerische Weg? Liebe Politiker, das reicht leider nicht. Denn bei den Ermittlungen im Fall Mitja stellte sich noch etwas heraus. Den Tätern wird es in Deutschland denkbar leicht gemacht. Der Pädophile, der am Ende zum Mörder an Mitja wurde, konnte monatelang als Hilfskraft im Garten einer Leipziger Schule arbeiten, ohne dass sein Vorleben überprüft wurde. Die Behörden hatten ihm bereitwillig Tür und Tor geöffnet. Das Erschreckende an diesem Fall ist, dass er sich überall wiederholen könnte. Denn weder in Schulen noch in der Jugendarbeit werden Kinder wirksam vor Pädophilen geschützt. Susanne Segerdor mit dem Thema
Mangelhafter Schutz vor Missbrauch. Im Sicherheitsnetz von Schulen und Tagesstätten klaffen riesige Lücken.
Vor der Ermordung des kleinen Mitja hat sich niemand sonderlich für UWK interessiert. Niemand hat von ihm ein Führungszeugnis verlangt, bevor er anfing, im Nahfeld der Kinder zu arbeiten. Die Schule nicht, deren Garten und Zoo er sanierte, und auch nicht das Sozialamt, das ihm die Stelle vermittelt hatte. Niemand hat nachgefragt, ob UWK sich für die Arbeit im unmittelbaren Umfeld von Grundschülern eignete. Bei Einsicht seines Führungszeugnisses, das ihn als mehrfach verurteilten Sexualstraftäter ausweist, hätte jeder Mensch das eindeutig verneint. Doch das Führungszeugnis wollte keiner sehen. Dabei gibt es seit fast 2 Jahren den Paragraphen 72a Sozialgesetzbuch 8. Er fordert die Verantwortlichen dazu auf, schon bei der Personaleinstellung die Spreu vom Weizen zu trennen, gerade auch im Hinblick auf sexuellen Missbrauch. In diesen Paragraphen steht, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die persönliche Eignung der Hauptamtlichen sicherstellen sollen. Das bedeutet, dass sie keine Personen beschäftigen oder vermitteln dürfen, die rechtskräftig, etwa wegen sexuellem Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, Menschenhandel, Exhibitionismus oder auch wegen Verbreitung pornografischer Schriften verurteilt worden sind. Das Sozialgesetzbuch regelt auch, wie die Verantwortlichen überprüfen sollen, ob die Bewerber eine weiße Weste haben. Zitat:
Zu diesem Zweck sollen die Träger sich bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen von den zu beschäftigenden Personen ein Führungszeugnis vorlegen lassen.
Das Gesetz gilt für alle Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe, also zum Beispiel für Kindergärten, Horte, für die ambulante wie die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch für Heime. Gut und wichtig findet das Bayerns Sozialministerin Christa Stevens. Schließlich geht die Einführung der Schutznorm auf eine bayerische Bundesratsinitiative zurück.
Grundsätzlich wird bei den Hauptamtlichen das Führungszeugnis mit einer Wiederholung alle 5 Jahre verlangt. Zum anderen hat das Landesjugendamt Handlungsanleitungen herausgegeben für die jeweiligen Jugendämter, die das vor Ort ja umsetzen müssen und auch entsprechend kontrollieren müssen über Stichproben.
1 Jahr hat das Bayerische Landesjugendamt gebraucht, um seine Handlungsanleitungen auszuarbeiten. Die unverbindlichen Empfehlungen legen den Trägern nahe, das Führungszeugnis nicht etwa nur von Sozialpädagogen und Erzieherinnen zu verlangen, sondern dieses Dokument unter bestimmten Umständen auch von sogenannten Nichtfachkräften einzufordern, wenn sie, Zitat,
gleichwohl umfangreichen Kontakt über Tag und Nacht mit Minderjährigen haben.
Als Beispiel nennt das Landesjugendamt Hausmeister in eigenen Einrichtungen der Jugendhilfe. Der pädophile Leipziger Gärtner, Mitjas Mörder, hätte nach dieser Empfehlung wohl kein Führungszeugnis vorlegen müssen. Hätte er sowieso nicht, denn § 72a Sozialgesetzbuch 8 gilt nicht für den Bildungssektor, wie das Kultusministerium gegenüber dem Funkstreifzug bestätigt. Zitat:
Im schulischen Bereich gibt es keine vergleichbare Norm, da hier in der Regel nur Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst tätig werden. Diese werden bereits im Rahmen der Einstellung auf mögliche Vorstrafen überprüft.
Und dann? Nie wieder. Und wer überprüft die Männer und Frauen, die zunehmend zur Mittags- und Nachmittagsbetreuung in die Schulen kommen oder wie UWK im Garten arbeiten? Hier reicht das Kultusministerium die Verantwortung pauschal an Dritte weiter.
Mittagsbetreuungsangebote und Angebote im Rahmen der offenen Ganztagsangebote werden in der Regel von externen Trägern unterhalten. In dem standardisierten Kooperationsvertrag schreibt das Ministerium vor, dass der Träger von Betreuungsangeboten für die Auswahl von fachlichem und pädagogisch qualifiziertem Personal zuständig ist. Er muss als Arbeitgeber die nötigen Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten.
Die größte Personengruppe fällt gänzlich durch das Prüfungsraster. Weder im schulischen Bereich noch in der Jugendhilfe hat sich der Gesetzgeber bisher Gedanken gemacht, wie der Schutz vor sexuellem Missbrauch durch Ehrenamtliche gewährleistet werden soll. Dabei wächst ihre Zahl an den Schulen. In der Jugendarbeit bilden sie seit jeher die tragende Säule. Allein in Bayern engagieren sich hier über 260.000 Ehrenamtliche. Ein riesiges Loch im Sicherheitsnetz. Denn es ist bekannt, dass Pädosexuelle nicht nur als Hauptberufliche, sondern auch über ein Ehrenamt gezielt Kontakt zu Kindern suchen, so Dr. Mechthild Wolf.
Es spielt auch keine Rolle, ob sie professionell oder semiprofessionell oder ehrenamtlich mit denen umgehen. Also überall da, wo Kinder und Jugendliche miteinander zu tun haben und wo sie auf Erwachsene stoßen, können diese Situationen hergestellt werden.
Mechthild Wolf lehrt an der Fachhochschule Landshut erziehungswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Aspekte sozialer Arbeit, Spezialgebiet Kinder- und Jugendhilfe. Für die Professorin ist klar, dass sich allein durch die Vorlage eines Führungszeugnisses diese Gefahrensituationen nicht vermeiden lassen, weil ein Führungszeugnis nichts über eingestellte oder laufende Verfahren preisgibt. Insofern ist dieser Präventionsansatz bei Hauptamtlichen lückenhaft. Bei Ehrenamtlichen läuft er völlig ins Leere. Professorin Wolf hält die Vorlage des Führungszeugnisses denn auch nur für eine Minimalanforderung, für einen ersten, nicht ausreichenden Schritt im Rahmen der möglichen Präventionsarbeit.
Wenngleich man sagen muss, dass das Vorlegen eines polizeilichen Führungszeugnisses keine Informationen darüber gibt, ob der zu Übergriffen neigt und dafür möglicherweise gar nicht verurteilt wurde. Oder möglicherweise, wie es ja oft vorkommt, die Einrichtung verlässt in beidseitigem Einverständnis und man da keinerlei gesicherte Erkenntnis sozusagen drüber hat.
Wichtig sei, dass sowohl an den Schulen wie auch in Horten, Kindergärten und den anderen Einrichtungen endlich eingeräumt würde, dass sexueller Missbrauch sowohl durch professionelle wie auch durch ehrenamtliche Kräfte immer wieder passiere. Häufig sei sexueller Missbrauch immer noch ein Tabuthema, das im Zweifels- und auch im Ernstfall lieber vertuscht werde, so Wolf. Das bestätigt auch Sabine Herzig vom Deutschen Jugendinstitut. Die Leiterin des Informationszentrums für Kindesmisshandlung mahnt eine Kultur der Offenheit an.
Das Wichtigste ist für Einrichtungen überhaupt, das Problem erstmal wahrzunehmen, dass das existiert, dass nichts unter der Decke gehalten wird, dass Kinder wissen, an wen sie sich wenden können, wenn was passiert, wenn irgendwas komisch wird.
Bereits in der Stellenausschreibung sollte die Einrichtung klarstellen, dass Missbrauch nicht geduldet wird.
Im Bewerbungsgespräch sollte auch danach gefragt werden, ob jemand schon mal sexuelle Übergriffe bezüglich einem Kind, einem Jugendlichen begangen hat. Damit ist erstmal signalisiert, wir machen das zum Thema, wir achten darauf. Das sind also alles so verschiedene Schritte, um Täter, Täterinnen zunehmend abzuschrecken.
Notwendig sind klare Leitlinien in den Einrichtungen, etwa dass private Kontakte zu Kindern der Einrichtung tabu sind, beziehungsweise im Team besprochen werden müssen, dass keine Geschenke gemacht werden, dass sich Türen nicht ohne Grund hinter einem Erwachsenen und einem Kind schließen. Und diese Regeln müssen festgeschrieben werden und auch für Ehrenamtliche gelten. Vorbildlich umgesetzt hat das seit Jahren der Bayerische Jugendring. In ihm sind über 400 Vereine und Verbände organisiert. Für sie hat der Jugendring einen Maßnahmenkatalog zur Prävention sexueller Gewalt erarbeitet. In dem Katalog sind als Maßnahmen unter anderem aufgelistet:
Verhaltenskodex mit verbindlichen Regeln für alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Leitfaden für Verdachtsfälle, in dem Verantwortlichkeiten und notwendige Schritte bei Vermutung sexueller Gewalt geregelt werden. Ansprechpartner intern und extern, die für die fachliche Beratung hinzugezogen werden.
Einige der großen Mitgliedsverbände des Jugendrings haben diese Maßnahmen bereits umgesetzt. Etwa die Pfadfinder, die evangelischen, die katholischen und die islamischen Jugendorganisationen in Bayern. Hier ist im freiwilligen Bereich mehr geschehen als in öffentlichen Einrichtungen, so Mechthild Wolf. Seit Jahren bittet die Professorin ihre Studenten, während ihrer Praktika in Horten, Kindergärten und Heimen darauf zu achten, wie und ob dort Prävention vor sexuellem Missbrauch betrieben wird.
Ich habe im Rahmen mehrerer studentischer Seminare also nur mal die Anfrage gestellt, dass die Studenten und Studentinnen doch mal in die Konzeptionen beispielsweise oder in die Leitbilder von den Einrichtungen reingucken sollen und da mal überprüfen sollen, ob das Thema Schutz von Kindern, ob es da irgendwo einen Hinweis zugibt oder ob sie auch im Vorfeld in ihren eigenen Bewerbungsgesprächen oder Einstellungsgesprächen auf sowas verwiesen wurden oder ob einfach das Thema da in irgendeiner Weise auf dem Tisch lag. All das hat nicht stattgefunden.
Über 60 Studenten hat sie befragt und nicht einmal eine Handvoll konnte von ausreichenden Konzepten berichten. Professor Wolf, die seit Jahren Einrichtungen bei der Erarbeitung von Präventivkonzepten berät und begleitet, weiß, dass viele ihr Interesse an diesem Tabuthema erst spät entdecken.
Die sehen die Problematik interessanterweise natürlich dann, wenn sie einen Verdacht im eigenen Hause haben. Das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass Einrichtungen meistens dann aktiv werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn ein solcher Fall ja verdeckt stattgefunden hat, aber man sozusagen nicht so ganz offen drüber reden will, aber man merkt, okay, wir müssen da was machen. Das ist sehr schade.
Kindesmissbrauch, das Tabuthema. Offiziell werden nach Angaben des Bundeskriminalamtes jedes Jahr rund 20.000 Kinder und Jugendliche Opfer sexueller Gewalt. Die Dunkelziffer aber, davon gehen Experten aus, ist 10-mal so hoch. Das wären dann 200.000 missbrauchte Buben und Mädchen jährlich. 200.000, über die kaum jemand spricht und denen niemand hilft. Das war der Funkstreifzug, Autorin Susanne Segador, Sprecher Peter Hirsch, Redaktion Carola Brandt. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, schreiben Sie an die Redaktion Funkstreifzug beim Bayerischen Rundfunk in 80300 München oder schicken Sie eine Mail an funkstreifzug@bronline.de. Sie hören uns wieder am nächsten Sonntag um 9:15 Uhr in B5 aktuell.